Und ich lese jetzt gerade mal diese Stelle vor, Matthäus 2, 1 bis 8, wo die Frage vorkommt, wo ist der König? Oder es heißt dann, wo ist der neue König? Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Judäa, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Also einige Zeit nach der Geburt von Jesus lebt er mit seinen Eltern noch in Bethlehem, wo er geboren ist. Und während dieser ersten paar Monate kommt interessanter Besuch nach Jerusalem. Es kommen Gelehrte, Sterndeuter aus dem Osten, also Richtung Babylon, in die Stadt. Die haben einen besonderen Stern gesehen. Jetzt meinen manche Forscher, dass dieser Stern eine bestimmte Konstellation von Planeten war. Von Saturn, dem Planet, der für Israel steht, und Jupiter, dem Königsstern. Und das hätte dann die Bedeutung, in Judäa ist ein neuer König geboren für das Volk Israel, der von großer Bedeutung sein wird. Kann sein, dass das dieser Stern war. Jedenfalls beschließen diese Gelehrten, eine weite Reise zu machen, um in Israel den neuen König zu finden und ihm Ehre zu erweisen. Die gehören wahrscheinlich zu einer babylonischen Klasse von Priestern und Gelehrten. Die sind geschult in Sternkunde, auch in Astrologie. Interessant ist es, dass im Alten Testament ja das untersagt wurde, die Sterne um Weisung zu fragen, also Astrologie zu treiben. Aber wir sehen auch hier, es ist doch so, Gott holt Menschen dort ab, wo sie sind. Und zu diesen Gelehrten, Sterndeutern, redet er auf diese Weise, mit einem Stern, der erscheint, den sie bei ihren Forschungen beobachtet haben. Und jetzt kommen die an in Jerusalem mit einer ganz unschuldigen Frage. Hier sehen wir die Sterndeuter, wie sie den Stern sehen. Und sie kommen mit einer unschuldigen Frage. Jetzt sehe ich es hier. Wo ist der neue König? Wo ist der neue König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragen sie die Leute. Und das bringt Aufruhr. Jetzt hatten diese Sterndeuter eigentlich erwartet, dass das doch alle wissen sollten, wenn so ein freudiges Ereignis geschieht, wenn im Königshaus ein Prinz geboren wird, das wissen doch die Untertanen. Aber komischerweise, alle sind erschrocken. Die wissen nämlich, bei uns herrscht ein König, der sehr allergisch reagiert. Moment, jetzt muss ich hier mal zurück. Leider sehe ich das nicht gerade vor mir. Da herrscht ein König, der sehr allergisch reagiert auf mögliche Konkurrenten. Und Sie wissen auch, bei uns im Königspalast ist kein Kind geboren worden jetzt gerade. Also ein neuer König, was soll das bedeuten? Schon allein das Gerücht, das kann nichts Friedliches bedeuten. Denn Herodes der Große, den ich jetzt mal hier zeige auf dem Bild, der ist ein grausamer, ein gewalttätiger Herrscher, auch für die Maßstäbe der damaligen Zeit. Der hatte sogar eine seiner Frauen hinrichten lassen und zwei seiner Söhne, damit sie ihm und seiner Macht nicht gefährlich wurden. So eine Art von Herrscher war das. Und deswegen die Aufregung in Jerusalem und auch ganz zu Recht, wie wird Herodes jetzt auf sowas reagieren? Herodes, haben wir gelesen, will über die babylonischen Gelehrten herausfinden, wo genau dieses Kind, dieser neue König zu finden ist. Aber nicht, um ihm Ehre zu erweisen, wie er eigentlich sagt, sondern was anderes hat er vor. Aber sein Plan geht nicht auf, Gott greift ein und macht den Gelehrten klar, dass sie nachher nicht mehr bei Herodes vorbeikommen sollen und ihm sagen sollen, wo das Kind ist, sondern auf einem anderen Weg wieder nach Hause zurückgehen sollen. Als Herodes das aber dann herausfindet und merkt, die kommen nicht mehr bei mir vorbei, die sind abgehauen, da passiert Folgendes. Wir lesen dann in Vers 16, dass er seine Leute nach Bethlehem schickt und die Familien der Stadt in den Familien und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten lässt. Und das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Also Herodes will sicher gehen. Kein Konkurrent für seine Dynastie. Alle Kinder in Bethlehem unter 2 Jahren werden getötet. Das ist eine furchtbare Sache. Wenn man, was wir so wissen über die Bevölkerung in den Kleinstädten damals wie Bethlehem, das werden so vielleicht 15 bis 20 Kinder gewesen sein. Das ist schockierend. Aber es passt zu Herodes, zu seiner Art von Herrschaft. Und Jesus wäre diesem Massenmord auch zu Opfer gefallen. Aber Gott hatte Josef, den Mann der Maria, der Mutter von Jesus, gewarnt. Und deshalb war die Familie rechtzeitig nach Ägypten geflohen. Da gab es in Ägypten, in Alexandria, eine große Gemeinschaft von Exiljuden. Und dorthin flüchteten auch die, die politische Differenzen mit Herodes hatten. Und Jesus und seine Familie sind solche politischen Flüchtlinge. Kennen wir ja auch heute. Und erst als Herodes stirbt, kehren sie wieder zurück nach Judäa und lassen sich dann aber nicht in Bethlehem nieder, sondern in dem Heimatstädtchen von Maria und Josef in Nazareth. Wo ist der neue König? Diese Frage bringt erstmal Aufruhr. Aber jetzt kommt eine zweite Frage. Wo ist der neue König? Wo ist er eigentlich bei dir? Warum hat Matthäus wohl diese Begebenheit aufgeschrieben? Nun erstens, weil das so passiert ist. Und zweitens, weil uns das einiges zeigt. Einmal über Jesus und dann auch über uns selbst. Man kann ja die Frage stellen, wo kommt das her, dieses Unheil in unserer Welt, dass da so ein Tyrann diese Kinder umbringt und auch all vieles andere Unheil, was wir in der Welt sehen. Nun, es ist klar, Herodes ist ein Tyrann, ein Gewaltherrscher, der seine Macht grausam missbraucht hat und Unschuldige töten ließ. Und es ist klar, Gott widersteht solchen Menschen, die Macht missbrauchen, die Unschuldige plagen, die Arme unterdrücken und ausbeuten. Und genauso wissen wir auch aus dem gesamten Zeugnis der Bibel, Gott wird solche Dinge zur Sprache bringen. Gott wird Machtmissbrauch zur Sprache bringen, Gott wird Ausbeutung zur Sprache bringen, es wird Gerechtigkeit geschehen. Entweder hier in dieser Welt, wenn sich so ein Machtmensch zu Gott wendet, und sich dann auch der menschlichen Gerechtigkeit stellt und Dinge in Ordnung bringt, oder aber vor Gottes Thron. Aber mit seinen Untaten davonkommen wird niemand. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und das ist erstmal ein Trost. Das ist ein Ausblick, der uns hoffen lässt. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Aber das ganze Bild, was uns in der Bibel gezeigt wird, sieht doch so aus. Die Quelle des Übels in der Welt ist in jedem menschlichen Herzen. Die Reaktion von Herodes sagt etwas über uns alle. Wenn du selbst der König deines Lebens sein willst und da kommt jemand und sagt, dass er eigentlich der König sei, dann muss einer von euch nachgeben, nicht wahr? Nur einer kann auf dem Thron sitzen. Und jetzt kommt Jesus mit dem Anspruch, dass er der König ist, dass er Gott ist. Und er hat zum Beispiel Folgendes gesagt, Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst als sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mal Jünger sein. Und wenn wir sowas lesen, also mir geht es jedenfalls immer wieder mal so, das ruft in unseren Herzen so einen Widerstand hervor. Was? Das ist doch ein bisschen zu krass, nicht wahr? Seien wir ruhig ehrlich, unsere Herzen sind da nicht unbedingt immer gleich auf dieser Linie. Und Paulus sagt, dass das natürliche Denken und Wesen des Menschen Gott gegenüber ablehnend eingestellt ist. Und dann fügt er noch hinzu, unser Herz ordnet sich Gottes Gesetz nicht unter, es kann das auch gar nicht. Da ist so ein Impuls im Herzen des Menschen, der sagt, niemand wird mir sagen, was ich tun soll. Nee, ich bin der König hier. Nun, es ist ja so, Kultur und Erziehung lehren uns, dass wir diesen tiefen Instinkt, der in uns drin ist, verbergen, dass wir den auch vor uns selbst verbergen. Wir sind doch eigentlich kooperativ, wir sind doch Teamplayer, wir sind doch nette und liebevolle Menschen. So möchten wir uns selber gerne sehen. Und doch ist es immer wieder so, dass wir am liebsten hätten, dass die Welt sich um uns drehen würde, um unsere Wünsche und Bedürfnisse. Wir wollen eigentlich nicht unbedingt unseren Nächsten dienen oder Gott dienen. Wir wollen, dass die uns dienen. In jedem menschlichen Herzen sitzt so ein kleiner König Herodes. Der will herrschen, der fühlt sich bedroht durch alles, was seine Souveränität und seine Position in Frage stellen könnte. Das menschliche Herz reagiert gegen alles, was Weisungsbefugnis, Autorität beansprucht. Wenn so kleinere so Ansprüche kommen, na, dann reagiert so ein bisschen, es erhebt sich so ein wenig. Und jetzt kommt Jesus und beansprucht die höchste und letzte Autorität und kein menschliches Herz kann sich dem einfach unterordnen, wenn Gott nicht daran wirkt, wenn Gott das nicht verändert. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus, Römer 3, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ordnet sich Gott von selbst einfach unter. Keiner fragt nach Gott. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Fragen denn nicht viele Menschen nach Gott? Fragen denn nicht Millionen Menschen auf dieser Welt nach Gott? Es ist doch so, wir suchen Gott, weil wir die Dinge gerne haben wollen, die Gott uns geben kann. Solche schönen Dinge wie Liebe, Kraft für unseren Alltag, Vergebung, Glück, Erfüllung des Lebens, das hätten wir alles gerne von Gott. Aber das heißt noch nicht, dass wir Gott selbst suchen oder haben wollen oder als König haben wollen. Und viele Leute scheinen auf der Suche nach Gott zu sein, aber mehr in dem Sinn, dass sie jemand wollen, der ihre Bedürfnisse auch befriedigt und ihre Wünsche erfüllt. Man kann das daran erkennen, dass es eine ganze Anzahl Leute gibt, die von sich selber zugeben, dass sie den Glauben verlassen haben, weil ihr Leben nicht so verlaufen ist, wie sie es gerne gewollt hätten. Oder weil Gott bestimmte Gebete nicht beantwortet hat. Wir suchen Gott, weil wir die Dinge gern haben wollen, die er uns geben könnte. Und andere Menschen suchen einen Gott, der so ist, wie sie ihn gerne hätten. Aber nicht unbedingt so, wie er sich in der Bibel zeigt. Wer glaubt schon von sich aus gerne an einen Gott, der gesagt hat, ich werde den Schuldigen nicht ungestraft lassen? Oder der sich damals dem Volk am Berg Sinai in Rauch und Feuer gezeigt hat und der den Menschen sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr umkommen. Da sehen wir eine dieser verborgenen Wahrheiten von Weihnachten, die nicht so zum Vorschein kommen. Diese dunkle Geschichte von Herodes zeigt uns, dass auch in unserem Herzen so ein natürlicher Widerstand gegen die Ansprüche ist, die Gott auf unser Leben hat. Wir wollen gerne Götter, so wie sie uns gefallen. Wir suchen Gott nicht, wenn unsere Herzen nicht übernatürlich verändert werden, sodass sie ihn wirklich wollen und ihn suchen. Und deswegen schreibt Paulus, dass alle Menschen von Natur aus eigentlich Gegner von Gott sind. Das gilt auch für religiöse Menschen. Wenn wir einfach nur religiös sind, dann versuchen wir, Gott zu zähmen, Gott für uns nutzbar zu machen. Er soll durch das, was wir tun, was wir vor ihm leisten, soll er sich verpflichtet fühlen, uns zu segnen, uns zu geben, was wir wollen. Wo ist der neue König? Das ist eine Frage, die uns auch mal so ein bisschen zum Nachdenken, zum Anhalten bringen sollte. Eine Frage, die uns stören kann. Ist der neue König in deinem Herzen auf dem Thron? Oder bist du selbst auf dem Thron? Wir können auch Frömmigkeit, auch Religion missbrauchen, um selbst auf dem Thron zu sitzen, weil wir wollen, dass Gott das tun soll, was wir gerne wünschen. Weil wir uns ja doch so einsetzen, weil wir alles richtig machen, weil wir uns so Mühe geben, gut und gerecht sind. Und dafür soll doch Gott doch bitteschön auch das tun, was wir uns wünschen. Anstatt, dass wir ihm ohne Bedingungen dienen, einfach weil er es wert ist. Oder anderen ist Gott einfach egal. Oder wieder andere erklären, dass es ihn gar nicht gibt. Das alles ist Gegnerschaft gegen Gott. Aber vielleicht sagen wir jetzt, ja, aber wir glauben doch an Jesus, wir haben ihm unser Leben anvertraut. Wir haben doch Frieden mit Gott, das schreibt doch auch der Apostel Paulus, dass wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Ja, das stimmt, das ist wunderbar, das ist wahr. Jesus hat uns vergeben, wir sind mit ihm versöhnt, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, einschließlich aller Schuld. Und doch gibt es in unserem Herzen dieses Motiv auch, diesen Restbestand von Ausweichen, von Gegnerschaft. Die Bibel nennt das unsere alte egoistische Natur. Und erst am Ende der Zeit, wenn wir bei Gott in der Herrlichkeit sind, wird das aufhören. Warum ist es manchmal so schwer zu beten, so schwer sich auf die wunderbarste Person zu konzentrieren, die je gelebt hat? Oder wenn Gott ein Gebet beantwortet, sagen vielleicht manche, oh, das werde ich dir nie vergessen. Ist mir auch schon so gegangen. Und dann schwupp ist es wieder weg. Oder du sagst, oh, das hier, das tut mir leid, was ich getan habe. Ich will das nie wieder tun. Und ein paar Tage später tust du es wieder. Sagen wir nicht auch manchmal zu Jesus, nein, ich hätte jetzt eigentlich lieber, dass du jetzt nicht König bist bei mir. Ich will es mal selber sein. Wir beobachten das schon bei Kindern, oder? Von den Geschwistern hat eins etwas bekommen, was ich auch gern hätte, aber nicht bekommen habe. Jetzt bin ich erstmal verstimmt. Dafür werde ich jetzt heute nicht mit ihm spielen. Und Jesus sagt mir, das ist nicht richtig. Sei weiterhin freundlich zu ihm. Und ich sage in meinem Innern, nein, jetzt sollst du nicht König sein in meinem Herzen. Ich allein bin König. Oder eine Schulkollegin wird von den anderen auf die Seite gestellt, nicht in die Gruppe mit hineingenommen, vielleicht ein bisschen gemobbt. Und ich hatte die Kollegin schon zum Geburtstag eingeladen. Und bei jetzt will ich mir das dann auf einmal nochmal überlegen, wenn die ja eine Außenseiterin ist. Und Jesus sagt zu mir, hey, lad sie trotzdem zum Geburtstag ein, gerade sie braucht das. Und ich sage, jetzt sollst du mal nicht der König sein bei mir, ich bin der König. Oder wenn wir Erwachsenen, da gibt Gott uns vielleicht einen Impuls und sagt, hey, schau mal her, mach einen ersten Schritt, geh auf diese Person zu und versöhnt euch. Und ich sage, nein, ich will das nicht, ich bin im Recht. Die soll sich erst mal vor mir beugen. Jesus, sorry, du sollst jetzt nicht der König sein in meinem Leben. So ein kleiner Herodes ist da und er will auf den Thron, nicht wahr? Und wenn du merkst, das ist bei mir auch so, dann gib es zu vor Jesus, vor dem wahren König, dass das so ist. Und dann sag ihm, ich will eigentlich doch, dass du auf meinem Herzen, in meinem Herzen auf dem Thron bist. Und ich gebe auch zu, dass ich das alleine nicht schaffe. Und dann entschließ dich zum Kampf. Mach ernst mit deinem Wachstum als Christ. Suche Jesus im Gebet. Suche die Gemeinschaft. Lern die Bibel kennen. Lass dich davon prägen. Niemand gleitet einfach so locker durch sein Leben als Christ. Da gibt es etwas in dir, das dein Christsein bekämpft. Der kleine Herodes, der will auf den Thron, nicht wahr? Und deshalb lebe bewusst mit Jesus als König und stell dich der Auseinandersetzung, die das mit sich bringt. Und noch ein dritter Punkt. Wo ist der neue König? Da, wo man ihn nicht vermutet. Jesus kommt nicht wie Herodes mit Gewalt. Jesus kommt nicht in dem prachtvollen Palast zur Welt. Und sein Reich kommt auch nicht mit Gewalt. Jesus kommt in Niedrigkeit. Das ist kein König, wie ihn die Welt erwarten würde. Der hat keine akademischen Grade. Er hat keinen besonderen sozialen Status. Der wächst am Ende der Welt auf oder in Nazareth. Von da heißt es, da kommt nichts Gutes her. Das ganze Gebiet Galiläa im Norden von Judäa, das hatte schon einen schlechten Ruf. Da gab es viele Ausländer, soziale Brennpunkte. Und Nazareth in Galiläa ist nochmal besonders schlimm. Da kommt nichts Gutes her, so hat es geheißen. Und wir sehen, auch hier zeigt sich wieder, unsere Welt hat schon immer Leute verachtet, die von den falschen Orten kamen, die nicht die passenden Qualifikationen und Referenzen hatten. Wenn du aus Galiläa kommst und noch dazu aus Nazareth, dann kannst du unmöglich zu den Top Ten gehören. Aber wir sehen hier, bei Gott läuft es gerade nicht so. Und sehr oft läuft es bei Gott genau andersherum. Die entscheidende Person der Weltgeschichte wird in einer Familie mit niedrigem Status geboren. In einer Krippe. Und sie kommt aus Nazareth. Das läuft in der Bibel immer wieder so. Gott bringt seine Botschaft in diese Welt nicht durch diese Großreiche, der Ägypter, der Assyrer, der Babylonier oder die Römer. Nein, bringt sie durch das jüdische Volk, so ein kleines, unbedeutendes Volk, welches oft unter fremder Besatzung gelebt hat. So macht Gott das. Er wählt sich das, was klein und unbedeutend und schwach ist auf der Welt und unqualifiziert aussieht. Im Alten Testament, Gott besiegt den Goliath. Durch wen? Durch den David, also nicht durch einen noch stärkeren und noch größeren Riesen, sondern durch einen Hirtenjungen. Und es gibt andere Beispiele. In der Antike war es gewöhnlich so, dass der älteste Sohn den ganzen Status mitbekommt, den Reichtum der Familie. Aber wie wirkt Gott? Schon am Anfang der Bibel, er wirkt durch den Abel, den zweiten Sohn, nicht durch Kain, den ersten. Durch Isaak, den zweiten Sohn, nicht durch Ismael. Durch Jakob, den zweiten, nicht durch Esau. Durch David, den letzten der Brüder, nicht durch die älteren Brüder, die doch immerhin einen richtig guten Eindruck machen. Gott macht immer wieder klar, ich wähle Nazareth, nicht Jerusalem. Ich wähle eine junge Frau, die noch nicht verheiratet ist, die rechtlich gesehen keine Kinder haben kann, die soll den Erlöser zur Welt bringen. Ich wähle die an zweiter Stelle stehen. Was sagt uns Gott damit? Mag er einfach diejenigen, die nach gesellschaftlichen Maßstäben auf dem zweiten Platz stehen. Es geht noch um mehr. Gott sagt uns etwas darüber, wie seine Rettung funktioniert, wie seine Erlösung aussieht. Jede andere Religion, jede andere Moralphilosophie sagt dir, nimm alle deine Kraft zusammen, leb so, wie du solltest. Und damit appellieren sie an Menschen, die stark sind, die sich zusammenreißen können oder die gescheit genug sind, um schwierige Zusammenhänge zu begreifen. Und die haben dann vielleicht eine Chance. Und die anderen, die auf der zweiten Stelle stehen, nur Jesus sagt, ich bin für die Schwachen gekommen. Für die, die das zugeben, dass sie es allein nicht schaffen. Ich werde sie retten. Und zwar nicht durch das, was sie tun, sondern durch das, was ich tue, werde ich sie retten. Das ist unser König. Und auf dem Höhepunkt seines Lebens hat er nicht einen Thron bestiegen, sondern an ein Kreuz wurde er gehängt. Als unser Stellvertreter, um das Böse, das Leiden, den Tod zu tragen, die Folgen dafür, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Und er wählt immer wieder die, die an zweiter Stelle stehen, die schwach sind und sich schwach fühlen, die merken, ich vermag das nicht, ich kann keine Anforderungen mehr erfüllen und Leistungen bringen. Interessant ist, was der Apostel Paulus schreibt. 1. Korinther 1, 26 und 27. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Ich muss sagen, bin auch froh, dass da steht, nicht viele Kluge und Gebildete, wenn da stehen würde, gar keine Kluge und Gebildete, hätte ich am Ende selber noch ein Problem. Aber wir sehen hier, wo das durchgeht, oder? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet einmal einen Trost und dann auch eine Herausforderung. Der Trost, egal wo du herkommst, was du getan hast, was dein Hintergrund ist, welche dunklen Geheimnisse du mit dir herumschleppst, egal wie du dein Leben vielleicht gegen die Wand gefahren hast, egal wie klein und unfähig du dich fühlst, wenn du umkehrst und durch Jesus zu Gott kommst, ihm dein Leben in die Hand gibst, dann wird er dich nicht nur annehmen und in deinem Leben anfangen zu wirken und was zu bauen und zu verändern, er freut sich sogar daran, durch Menschen wie dich zu wirken. Das hat er immer wieder so getan. Und die Herausforderung, das ist der kleine Herodes, der auf den Thron will und dann dort bleiben will. Der Kampf in unserem Leben, der darum geht, wer auf dem Thron unseres Lebens sein darf, wem wir uns unterstellen. Sag es Jesus jeden Tag, dass er dein König sein soll. Der König soll dort sein, wo in deinem Herzen der Thron ist, wo die Entscheidungen fallen. Da gehört er hin und er wird dein Leben prägen zum Guten. Und das wünsche ich euch und mir selbst. Wir haben das nötig. Amen.